Ja, aber man muss ja direkt sehen, was wir machen. Stimmt nicht. Herzlich willkommen bei Madly Inspired, dem Podcast für Menschen mit Vision. Hier sprechen wir über den Weg zum Erfolg, über persönliches Wachstum und alles, was passiert, wenn wir uns erlauben, groß zu denken. Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es um was gehen, was sehr wichtig ist beim Markenaufbau, und zwar sich auch mal diejenigen anschauen, die es schon gut gemacht haben. Heißt, wir gucken heute auf die richtig großen Marken, auf die Big Player und schauen, was wir von ihnen lernen können und was sie gemacht haben, um da zu landen, wo sie heute sind. Weil klar, es spielt mit Sicherheit immer auch ein bisschen Glück mit rein, aber im Endeffekt können wir uns bei denjenigen, die es schon gut gemacht haben, auch viel abschauen. Und weil ich versuchen will, in die Folge so viel Mehrwert wie möglich zu packen, springen wir jetzt auch direkt rein. Der erste Punkt ist, dein Logo ist kein Beipackzettel. Ich weiß nicht, wer das mal angefangen hat oder wer diesen Mythos in die Welt gesetzt hat, dass das Logo unbedingt zeigen muss, was man macht. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass jedes Logo was zeigt, was man macht. Also wenn man im Logo direkt erkennt, okay, das ist zum Beispiel ein Weingut, dass es dann schlecht ist. Aber ich habe wirklich Kunden, die kommen mit dieser Erwartungshaltung und sagen, ja, aber man muss ja direkt sehen, was wir machen. Stimmt nicht. Eben, wie gesagt, dein Logo ist kein Beipackzettel. Und um das zu verdeutlichen, denkt mal an all die Fotografen, die eine Linse in ihrem Logo haben. Also wenn man jetzt wirklich mal einfach Fotograf googelt, dann wird man hunderte, tausende von Fotografen sehen, die alle im Endeffekt gleich aussehen, weil sie irgendwie so eine Linse oder so einen Playbutton oder irgendwas in ihrem Logo haben. Und natürlich, man sieht gleich, es geht um Fotografen, man weiß gleich, was die machen. Aber im Endeffekt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss in meinem Logo zeigen, was ich mache, dann zeigt es auch immer ein bisschen, dass ich kein Vertrauen in meine eigene Positionierung habe. Heißt, wenn der Fotograf jetzt eine Linse in seinem Logo braucht, weil er das Gefühl hat, dass er sonst nicht sichtbar ist, hat er Angst, dass sein Name allein nicht reicht und traut seiner eigenen Positionierung nicht. Auf der anderen Seite, ein abstraktes oder ein sehr reduziertes Logo strahlt natürlich dann auch irgendwo eine gewisse Sicherheit aus und hat auch den psychologischen Effekt, dass man das Gefühl hat, okay, derjenige vertraut darauf, dass wenn ich seinen Namen höre, ich genau weiß, wofür er steht und was er macht. Und wenn wir jetzt halt eben den Blick auf die erfolgreichen Marken werfen, dann ist es ja auch so, dass Nike keinen Schuh im Logo hat und Apple ja auch keine angebissenen Äpfel verkauft. Also, auch hier wieder, man kann nicht alles immer auf jeden anwenden und ich möchte eben auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn das Logo zeigt, was man macht, aber es ist definitiv kein Muss. Nächster Punkt, den wir uns bei den richtig großen Brands abschauen können, sie verkaufen keine Produkte oder Dienstleistungen, sondern sie verkaufen eine Identität oder ein Gefühl. Heißt, wenn du deine Dienstleistung oder dein Produkt nur über die Features verkaufst, dann machst du dich halt extrem vergleichbar. Und gerade Premium-Kunden investieren eben in das Gefühl und die Identität, die sie erlangen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Heißt, sie kaufen nicht einfach ein Produkt, sondern sie investieren in eine Transformation. Heißt, ich hebe mich extrem von den anderen ab, wenn ich diese Transformation kommuniziere. Heißt, ich sage nicht, ich mache schöne Logos und tolle Farbpaletten, sondern ich sage, ich mache aus deinem Unternehmen eine Marke. Ich sorge dafür, dass der Kunde dir vertraut, bevor er deine Leistung in Anspruch genommen hat. Ich sorge dafür, dass dein Außenauftritt nicht dein Wachstum bremst. Oder ich sorge dafür, dass wenn du gerade bei einem richtig guten Kunden gepitcht hast, dass du dann nicht in Schweiß ausbrichst oder dich schämst, wenn er deine Visitenkarte oder deine Webseite sehen will. Und der Punkt, das ist eben einfach ein Riesenunterschied. Verkaufe ich Features und Eigenschaften, die ganz viele verkaufen und die mich einfach vergleichbar machen? Oder kommuniziere und verkaufe ich eine Transformation und einen Unterschied, den ich beim Kunden auslöse, einen Identitätsshift, einen Status, der sich ändert, ein Problem, das ich löse? Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den ihr euch merken solltet. Das nächste, was wir von den richtig großen Brands lernen können, nicht das Was zählt, sondern das Warum. Ähnlich wie beim Punkt davor, aber hier geht es mir jetzt viel mehr noch um die Vision. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon mal einen Schneider-Kugelschreiber oder einen Schneider-Bleistift in der Hand hatte. Heißt, jeder kennt die Marke Schneider-Schreibgeräte. Was viele vielleicht nicht wissen, die sitzen in Tennenbronn bei Schramberg. Heißt, die sind hier regional ansässig und die haben es geschafft, eine Riesenmarke aufzubauen, die international bekannt ist. Und zwar damit, wofür sie stehen. Weil wenn ich bei Schneider kaufe, dann kaufe ich nicht einfach einen Stift, sondern ich kaufe Produkte, die für Qualität, für Nachhaltigkeit, für Werte stehen. Und Schneider hat damals mit dieser Vision gegründet und diese Vision hat sie auch weit gebracht. Und irgendwann waren sie an dem Punkt, wo sie überlegen konnten, lagern wir jetzt nach Fernost aus, machen wir jetzt die Produktion billiger, weil wir das einfach in China zum Beispiel produzieren lassen, oder bleiben wir bei unserer Vision und unseren Werten und schauen, dass wir genau dafür bekannt werden. Und sie haben sich dafür entschieden, nicht einfach ihren Profit durch billige Produktionen zu maximieren, sondern ihren Werten und ihrer Vision treu zu bleiben. Und genau deswegen sind sie jetzt heute so erfolgreich, weil sie einfach genau dafür stehen und weil sie genau dafür auch bekannt sind. Und das ist wirklich was, was ich bei vielen wirklich eigentlich guten Firmen und Marken beobachte, dass die relativ erfolgreich werden, weil die für was stehen, weil die sagen, wir machen das aus einer Leidenschaft heraus oder wir produzieren von Hand. Und das findet Anklang, weil es gibt super viele Billigprodukte, es gibt super viele Marken und es gibt einen Markt für gute Qualität, für Werte, für Visionen. Und die Leute wollen das. Nicht alle, aber die wollen wir auch nicht ansprechen. Aber es gibt Leute, die das wollen. Und dann kommt der Punkt, an dem vielleicht auch so ein bisschen die Gier einsetzt oder man immer höher, schneller, weiter will. Und dann Abstriche gemacht werden, um zu wachsen oder den Profit zu maximieren. Und das ist der Punkt, wo viele ihre Werte verkaufen, wo viele dann auf einmal doch irgendwie was machen, was eigentlich gar nicht so für die Marke steht, was gar nicht der Vision entspricht und die Leute merken das. Glaub mir, sie merken es. Und man wird dadurch ganz viele Leute verlieren, weil die genau deswegen bei dir gekauft haben, weil die genau deswegen bei dir die Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, weil es denen einfach um deine Haltung und um die Werte ging. Und wenn man halt merkt, okay, derjenige will jetzt einfach nur noch mehr Gewinn machen, noch mehr Umsatz und der schmeißt all seine Werte über Bord, dann kommt es beim Endverbraucher meistens ganz arg schlecht an. Deswegen bleibt bei eurer Vision, follow the vision und haltet euch an eure Werte und glaubt mir, es wird euch weiterbringen, als alles mitzumachen, was einfach nur für Reichweite oder für maximalen Gewinn sorgt. Natürlich muss dahinter auch ein System stehen. Natürlich muss das profitabel sein, aber das sollte niemals auf Kosten eurer Werte oder eurer Vision gehen. Ganz, ganz wichtig. Nächster Punkt, den wir vor allem bei Apple beobachten und auch daraus lernen können, die Besessenheit von der Micro-Experience. Heißt, Apple hat einen extra Unboxing-Room, wo die Designer und Ingenieure die Verpackung testen, wie die sich verhält beim Öffnen. Und das haben die so lange getestet, bis sie den perfekten Widerstand hatten. Heißt, wie lange brauche ich, um diesen Karton zu öffnen, den Deckel zu heben? Die haben dieses Geräusch bewertet, dieser kleine Luftzug und dieses luxuriöse Schlürfen, was es dabei gibt. Und genau darauf haben die den Fokus gesetzt, weil ich habe dieses Produkt gekauft für eine Menge Geld und ich packe das aus und es fühlt sich alles total wertig an. Heißt, dieser Effekt und dieses Gefühl, was ich jetzt in dem Moment habe von Qualität und von Luxus, überträgt sich sofort dann auch auf das Produkt, wenn ich es in der Hand halte. Und das ist der Unterschied. Und das Wichtige daran, Qualitätsmerkmale zeigen sich daran, wo die Konkurrenz spart. Heißt, wenn euer Konkurrent an der Verpackung spart, dann macht ihr eine besonders gute Verpackung. Wenn der Konkurrent nach Rechnungsstellung einfach verschwindet quasi, sich nie wieder meldet, dann schickt ihr halt vielleicht noch ein kleines Präsent, danke für den tollen Auftrag oder die wertvolle Zusammenarbeit. Wenn der Konkurrent beim Service spart, dann setzt ihr noch einen drauf, weil das hebt euch ab. Und das sind so Kleinigkeiten, wo alle denken, ach komm, der Flyer landet eh im Müll oder ja, nach Rechnungsstellung haben wir alles eingetütet. Und das sind dann die kleinen Unterschiede, die bei den Leuten aber hängen bleiben und die dafür sorgen, wie ihr abgespeichert werdet, wo ihr euch abhebt und wo jemand sagt, hey, die Erfahrung war dort deutlich besser. Also merkt euch, Fokus auch auf die kleinen Dinge und die richtig gut machen, vor allem, wenn es die Konkurrenz nicht tut. Nächster Punkt, rigide Konsistenz statt Abwechslungssucht. Nike sagt seit den 1980ern, just do it. Und Apple ist seit Jahrzehnten bei seinem minimalistischen Design geblieben, weil sie genau wissen, erst wenn es den Gründern fast schon aus der Nase raushängt, wenn sie es nicht mehr sehen können, erst dann brennt sich's in die Köpfe von den Leuten ein. Und es gibt so ein Phänomen, gerade so bei den kreativen Leuten oder bei den Machern, dass die so ein kreatives ADHS haben, dass sie sich schnell langweilen, so nach einem halben Jahr denken die, ah, irgendwie langweilt mich das Design oder irgendwie langweilt mich das und das und dann muss man immer irgendwie was Neues machen. Aber das sorgt zum einen für Unruhe und es wirkt unsicher. Es wirkt, als wärt ihr euch eurer eigenen Positionierung und eurer eigenen Wahrnehmung nicht sicher und als hättet ihr das Gefühl, dass ihr nicht relevant genug seid. Heißt, einmal richtig gut aufsetzen und dann dabei bleiben. Die Finger davon lassen, immer wieder das Gleiche. Weil erst, wenn ihr denkt, ich kann's nicht mehr hören, dann ist es bei den Leuten angekommen. Und dann fängt es vielleicht auch langsam an, sich einzubrennen und hängen zu bleiben. Es ist hart, aber glaub mir, es funktioniert. Der nächste Punkt, Mut zur Antagonisierung. Weil wer für alle da ist, ist für keinen da. Wir sehen es auch hier wieder. Ist halt auch eine sehr starke Marke, egal ob man sie gut findet oder nicht. Sie haben sehr viel richtig gemacht bei Apple. Apple hat ein System geschaffen, wo die sagen, okay, du brauchst unsere Kabel, wenn du dich ordentlich connecten willst, brauchst du alle unsere Produkte, was extrem viele Leute extrem nervt. Aber die richtigen, die finden es halt richtig genial, weil die haben zu Hause ihr eigenes System, alles funktioniert super easy, sie können sich Dateien airdroppen und genau da ist der Punkt. Man muss sich auch mal trauen, um die richtigen Leute zu erreichen, die falschen auszuschließen. Heißt, wenn ich jetzt halt eine Webseite habe, die so glatt gebügelt ist, dass sie auf der einen Seite die High-End-Kunden anspricht und auf der anderen Seite aber auch die Schnäppchenjäger, dann mache ich was falsch. Weil dann spreche ich alle an und erreiche quasi gar niemanden. Deswegen ganz wichtig, deine Sprache, dein Design, dein Auftreten dürfen bestimmte Menschen abschrecken, um bei den Richtigen halt so richtig reinzuhauen. Und das ist ganz wichtig. Ich verstehe das komplett, gerade wenn man am Anfang steht oder auch mal schwierige Zeiten sind, dann möchte man nicht riskieren, irgendwie anzuecken. Man möchte vielleicht Aufträge sichern oder so. Aber glaub mir, um die Richtigen wirklich anzusprechen und die, mit denen ihr auch zusammenarbeiten wollt, müsst ihr diejenigen, die euch nur nerven, und Zeit und Energiekosten halt auch mal abschrecken. Gehört dazu und bringt euch weiter. Der nächste Punkt, erschafft einen gemeinsamen Feind, den Common Enemy. Und vielleicht habt ihr schon mal Reels gesehen, wo es darum geht, dass der gemeinsame Feind von allen Selbstständigen zum Beispiel 9-to-5 ist. Also es gibt ganz viele Reels, die eben so drauf abzielen, eben zu sagen so, ich habe mich selbstständig gemacht, damit mir niemand sagen kann, dass ich 30 Minuten Pause nur machen kann. Jetzt mache ich gar keine Pause mehr. Und diese Reels finden so Anklang, weil alle diesen gleichen Feind haben, nämlich dieses 9-to-5, die Autorität, die starren Arbeitszeiten. Man hat einfach so eine Verbindung, weil man die gleichen Sachen kacke findet, sage ich jetzt mal. Und das könnt ihr nämlich auch mega gut für euch und eure Positionierung nutzen. Weil ich zum Beispiel, ich habe einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit und ich weiß, dass ich eine sehr gute Qualität liefere. Heißt, ich möchte nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die sagen, ja, mach einfach kurz und ist egal, wie es aussieht oder ist egal, ob es gut wird. Oder die eben auch nicht bereit sind, für sehr gute Qualität auch entsprechend zu zahlen. Weil die kosten mich einfach nur Nerven, die kosten mich Zeit und die haben nicht den gleichen Anspruch wie ich. Heißt, mich würde das überhaupt nicht erfüllen, ein Projekt umzusetzen, wo ich weiß, okay, kostet jetzt nichts oder halt kaum was, Aber muss jetzt auch nicht gut werden. Da wäre ich raus. Also wenn ich es mache, dann mache ich es richtig und dann mache ich es richtig gut. Und ich weiß, dass meine Kunden genauso denken. Dass die auch einen richtig hohen Anspruch haben, dass die Premium leisten und dass die dementsprechend natürlich auch Premium-Kunden haben. Heißt, unser Common Enemy, also unser gemeinsamer Feind, sind eben diese Schnäppchenjäger, die an jeder Qualität sparen möchten, Hauptsache wenig zahlen, aber viel bekommen. Und wenn ich das natürlich auch in meiner Positionierung nutze, dann ziehe ich natürlich auch die richtigen Menschen an, weil sie wissen, okay, das wollen wir nicht, da sind wir uns einig, da sind wir auf einer Wellenlänge, da haben wir irgendwie eine Verbindung, einfach weil wir die gleichen Sachen total nervig finden. Und dann kann ich diesen gemeinsamen Feind einfach nutzen, um die richtigen Leute anzusprechen. Der nächste Punkt ist die Verknappung. Werden viele kennen, also man sieht es ja ganz oft, wenn zum Beispiel ein Sale ist, es sind nur noch so und so viele Teile verfügbar oder der Sale läuft nur noch 2 Tage und 12 Stunden und 24 Minuten. Aber bei denen, die es richtig gut machen, sind zum Beispiel Porsche mit seiner GT-Reihe, also die Sondermodelle, die man nur bekommt, wenn man schon eine bestimmte Historie bei Porsche hat, wenn man der Marke gegenüber schon lange sehr loyal ist. Also da kann ich nicht einfach reinlaufen und sagen, ich habe hier einen Batzen voll Geld, ich möchte euer Porsche kaufen, sondern das ist wirklich nur für ausgewählte Kunden, die wirklich die Marke kennen, die die Marke wertschätzen, die schon lange Porsche fahren, am besten das Ganze noch Scheckheft gepflegt und einen tollen Service immer machen und wo die einfach wissen, okay, dieser Mensch kauft diesen Porsche nicht, einfach um damit zu prahlen oder den einfach wieder zu verkaufen, sondern dieser Mensch weiß, was da drin steckt, der möchte dieses Auto, weil er den Wert kennt und weil er ein Liebhaber ist und nur diese Menschen haben Zugang. Ähnliches Prinzip bei den Birkenbags von Hermes, also die Handtaschen, da kannst du auch nicht einfach in den Laden spazieren, da brauchst du einen Termin. Und auch den bekommt nicht jeder und auch die Tasche bekommt nicht jeder. Heißt, man muss einfach bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt Zugang zu erhalten. Was natürlich das Produkt so viel wertvoller macht, weil es einfach nicht für jeden ist. Es hat nicht jeder Zugang. Genauso mit diesen Member-Bereichen bei Marken. Heißt, es gibt bestimmte Produkte, die sind nur den Membern vorbehalten. Und die müssen zum Beispiel auch 3-mal bestellt haben schon. Und erst dann bekommt man diesen Zugang. Und erst dann bekommt man auch den Zugang zu bestimmten Limited Editions oder so. Aber du musst einfach quasi der Marke schon ein bisschen treu sein, um dann Zugang zu kriegen. Und es gibt dir natürlich auch das Gefühl, irgendwie Teil davon zu sein, was Besonderes zu sein, weil du hast einen Zugang, den andere nicht haben. Und das ist einfach auch so ein psychologischer Faktor, den gerade die teuren Brands natürlich sehr klug einsetzen und wo wir auch ein bisschen was davon lernen können. Der nächste Punkt, die richtig großen Marken, die erschaffen eine Community und die sorgen dafür, dass ihre Kunden das Gefühl haben, Teil von was Großem zu sein, Teil von einer Bewegung. Es würde niemand auf die Idee kommen, sich ein Waschmittel-Logo auf den Oberarm zu tätowieren, aber wie viele Menschen gibt es, die ein Harley-Davidson-Logo haben? Und warum ist das so? Weil Harley-Davidson nicht einfach eine Motorradmarke ist, sondern weil das Logo und die Marke einfach ein Symbol für Freiheit, für Rebellion, für Gemeinschaft ist. Und genau das ist der Unterschied. Vielleicht habt ihr die Bewegung mitbekommen von den ganzen Läufern, die ihre Route, die sie gelaufen sind, über Strava teilen. Heißt, für alle, die es nicht kennen, man läuft eine Route, man hat wahrscheinlich irgendein Device, also eine Smartwatch oder so, die erfasst deine Route und dann kann man das aus der App rausteilen. Das ist dann so eine Grafik, die zeigt, bist du einen Rundweg gelaufen, war das so eine Strecke, also die zeigt dann die tatsächliche Route, die zeigt, welche Distanz du gelaufen bist, welche Pace du hattest, welche Höhenmeter du überwunden hast und dann hat es halt angefangen, dass es so Reels gab, die halt viral gegangen sind, weil die ihr Handy in ein Kühlregal zum Beispiel gestellt haben, was rausgenommen haben, also die haben sich dann dabei gefilmt, die Tür wieder zugemacht und dann hat es diese Route eingeblendet. So, extrem schlauer Move von Strava, weil alle haben natürlich umsonst Werbung gemacht für die App. Und was sie dabei gemacht haben, ist, sie haben dieses Wir-Gefühl und diese Community kreiert, weil die Leute das Gefühl hatten, okay, ich gehe jetzt laufen, ich erfasse meine Route und ich kann das nachher teilen und die Leute sehen, ich bin gelaufen, ich war fleißig und die Leute sehen auch, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich bin Teil von dieser Community. Ich bin jetzt nicht einfach laufen gegangen, sondern ich bin jetzt Läufer. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schlauer Einfall gewesen eben von Strava, weil sie einfach dieses Wir-Gefühl und diese Community und dieses Gefühl von was Größerem erschaffen haben. Und das ist eben mein letzter Punkt, den ihr euch für heute mitnehmen könnt, was wir von den wirklich großen Playern, von den Big Brands lernen können. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen Mehrwert für euch dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, was für euch die krasseste Erkenntnis war oder wo ihr das Gefühl habt, da könnt ihr wirklich was mitnehmen und für euch ändern. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dann!